Dobrze. Dzień dobry, drodzy Państwo. Myślę, że możemy już oficjalnie zacząć. A więc.
Abend, meine Damen und Herren, ich denke, wir können nun offiziell beginnen. Ich möchte Sie recht herzlich willkommen heißen bei der Gesprächsreihe, organisiert durch die Stiftung Kreislauf für europäische Verständigung und die Konrad-Adenauer-Stiftung. Es geht um den Zyklus Laboratorium des Dialogs. Und wir möchten heute das Thema aufgreifen, betreffend die Schule als Institution, aber auch den Raum der Beziehungen. Schule, das ist nicht nur ein Gebäude, das ist auch eine gewisse Haltung, die wir mit nach Hause nehmen. Und in der Pandemiezeit konnten wir diesen Raum des Alltags, der Schule kaum voneinander trennen. Heute können wir Herrn Professor Jacek Pyszalski begrüßen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Bildungsstudien der Adam Mickiewicz Universität in Posen. Er beschäftigt sich mit der Kommunikation und schwierigen Verhaltensweisen. Er ist auch eine Person, die als einer der ersten uns auf erstmals aufmerksam gemacht hat, und zwar die Schule in der Pandemiezeit neu zu definieren. Herr Professor Pyszalski hat bereits im vorigen Jahr ganz entschlossen über die Notwendigkeit, unsere Haltung anzupassen, gesprochen. Das Zusammentreffen wird von Martina Stetz moderiert, einer Trainerin im Bereich der Entwicklung der Kommunikations- und gesellschaftlichen Kompetenzen. Sie ist auch in der Bekämpfung der Cybergewalt tätig. Sie implementiert in Niederschlesien das Programm der Dialogschulen. Dieses Zusammentreffen wird aufgezeichnet und in die deutsche Sprache simultan gedolmetscht. Das ist die Information für diejenigen, die ihren Bekannten das weitergeben möchten. Die Audioaufzeichnung ist ab morgen auf der Internetseite der Stiftung Kreisau zu finden. Dann können Sie sich mit dieser Aufzeichnung vertraut machen. Während des Zusammentreffens können Sie auch Chat nutzen. Da unten sehen Sie die Chat-Taste, und dort können Sie Fragen stellen, sowohl unserem Gast als auch der Moderatorin. Wenn uns die Zeit erlaubt, werden wir versuchen, auf diese Fragen, die dort eingestellt werden, zurückzukommen. Das Zusammentreffen wird von Herrn Arkadiusz Dziura in die deutsche Sprache gedolmetscht. Ich heiße Tomasz Skonieczny und ich möchte Sie nun nochmals ganz herzlich willkommen heißen. Es ist ein ganz besonderer Augenblick. Das Schuljahr ist zu Ende. Manche der Lehrkräfte haben heute wahrscheinlich auch an den letzten Sitzungen in ihren Schulen teilgenommen, und die Sommerferien haben bereits begonnen. Herr Professor Martina, ich gebe das Wort an Sie ab, und ich hoffe, dass wir bis ungefähr 19 Uhr zusammenbleiben. Bis 19 Uhr wollen wir sprechen. Um 19 Uhr sagen wir uns, das war's, passt. Das ist dann die Abschiedszeit. Martina, Herr Professor Pyszalski, Sie haben das Wort. Vielen Dank, guten Tag. Vielen Dank, Tomasz. Herr Professor, ich möchte sagen, dass es für uns ein großes Vergnügen, eine große Ehre, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Wir freuen uns sehr auf diese Möglichkeit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Es geht um ein Gespräch über Beziehung. Das ist das Thema, das sich immer wiederholte bei verschiedenen Webinaren. Und man sprach darüber, dass man wirklich einen großen Wert auf Beziehung legen soll, setzen soll. Heute haben wir den ersten Tag der Sommerferien. Ich habe auch diese Pandemiezeit mit Lehrerinnen zusammengefasst und wir haben darüber gesprochen, was uns gelungen ist, mit diesen Klassen zu unternehmen. Das ist zwar die Zeit der Erholung, sowohl für Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrer, aber ich möchte Sie, Herr Professor, um eine Reflexion bitten. Was haben wir in der Pandemiezeit gelernt über die Schulgemeinschaft, über die Beziehungen in der Peer-Gruppe? Das ist ein großes Thema. Man kann sagen, es ist nichts Neues, denn in der Tat haben wir begonnen, darüber zu sprechen, aber nicht vom Anfang der Pandemie an, sondern am Anfang haben wir darüber gesprochen, wie man schnell Technologien beherrschen kann, verschiedene Geräte, Instrumente, die wir für Online-Schooling brauchten. Und man sagte, naja, wir müssen das jetzt ganz schnell nachholen. Über 70% der Lehrer haben zu solchen Geräten zugreifen müssen. Am Anfang war es kein Thema, das besonders in war. Das kam erst, als das alles weiter ging, als wir mit dem Homeschooling begonnen haben. Wenn es um die Schule selbst geht, naja, das wird erforscht. Wir wollen das wissenschaftlich betrachten, nicht nur so praktisch. Und es wurde in der Tat bewiesen, dass im Grunde genommen alles, was wir mit Jugendlichen und Kindern in der Schule machen, das muss multipliziert werden durch die Anzahl von Beziehungen. Wenn die Beziehung null beträgt oder betragen sollte, dann egal was wir machen, werden wir gar nichts unternehmen. Also wir multiplizieren eine beliebige Zahl mit null. Es kommt nichts daraus. Das ist genauso wie mit Schulnoten. Jeder, der Lehrer ist, und dann braucht er nicht mal die Ergebnisse dieser Studie. Jeder Praktiker, jeder Lehrer, Lehrerin weiß es. Wichtige Beziehungen sind auch die Beziehungen in der Peer-Gruppe. Wenn jemand in einer Klasse mit schlechten Relationen, schlechten Beziehungen unterrichtet hat, dann weiß er, dass es nicht gut geht. Jede Aktivität ist ein gewisses Risiko. Man kann von den anderen oder von den Mitschülern ausgelacht werden und so weiter und so fort. In einer extremen Situation, wenn es ganz schlecht passiert, dann haben wir mit Gewalt zu tun. Dann wird es aber wirklich ernst. Denn das hat natürlich schwere psychologische Konsequenzen. Es gibt auch Langzeitstudien, die zeigen, dass wenn man Opfer der Gewalt von den Gleichaltrigen wird, dann bleibt eine starke Spur davon, ein Trauma. Also, wir mussten zum Homeschooling übergehen, aber die Beziehungen haben sich verändert. Die Beziehungen beruhen auf Kommunikation. Also man sagt, Bildung ist eine Beziehung, ist so eine Binsenwahrheit. Aber manche sagen auch, Bildung ist Kommunikation. Also die Qualität der Kommunikation, das ist eine Art Indikator für die Qualität der Bildung. Kommunikation hat sich verändert. Es handelte sich auf einmal um eine indirekte Kommunikation. Das hat natürlich die Beziehungen auch beeinflusst. Manche oder viele sagen negativ. Ich würde eher sagen unterschiedlich. Es gibt keine einzige einfache Antwort da auf diese Frage. Ja, vielen Dank. Ich möchte Sie dazu noch nachfragen, aber ich möchte noch auf die Situation von vor dem Ende des Schuljahres zurückkommen. Ein Monat vor dem Ende des Schuljahres mussten die Schüler zurück in die Schule. Das war ein sehr stressiger Moment für viele Schülerinnen und Schüler. Viele harten Befürchtungen. Viele sagten, naja, wir sehen keinen Sinn, jetzt in die Schule zurückzugehen. Manche sagten, wir haben Angst, dass wir jetzt intensiv geprüft werden. Das war ein schwieriger Augenblick, sowohl für Lehrerinnen, Lehrer als auch für Schülerinnen und Schüler. Jetzt haben wir die Sommerferien, aber in 2 Monaten beginnt ein neues Kapitel im Leben der Schulen. Man muss die Schule irgendwie neu schaffen und ich überlege, ob sie mit uns vielleicht einen guten Ratschlag teilen können. Also wie kann man diese Schule mit Schülern neu schaffen, sodass sie dann auch gerne zurück in die Schule kommen, mit Freude? Ja, das ist eine ganz große Frage, aber bevor ich dazu komme, möchte ich sagen, dass die psychische Gesundheit der Schüler ganz wichtig dabei ist. Es gibt in der Tat mehrere 10% der Schüler, die schwierige Erfahrungen gemacht haben, auch im Elternhaus. Die Beziehungen mit den Eltern wurden oft schlechter oder haben sich verschlechtert. Es war nicht immer gut. Und sie kommen also mit ziemlich schwierigen Erfahrungen zurück, zum Teil. Es sind über 10% auf jeden Fall, die besonders schwierige Erfahrungen gemacht haben, wie gesagt. Es gibt auch solche Schüler, und über die möchte ich auch ganz kurz was sagen. Nachdem die Schulen geschlossen wurden, haben sie davon profitiert. Sie haben auf einmal besser sozial funktioniert. Sie hatten auf einmal keine Angst zu sprechen. Manche Schüler mit besonderen Bedürfnissen, zum Beispiel Autisten oder autistische Schüler, haben auch besser funktioniert. Und diese, die jetzt zurückkommen in eine Schule, können diese Vorteile sehr schnell wieder verlieren, wenn die Schule sich nicht um ihre Gesundheit entsprechend kümmert. Ich möchte zeigen, es gibt auch solche Gruppen von Schülern, die eine besondere Unterstützung brauchen. Sie haben besonders schwierige Erfahrungen gemacht, wie gesagt. Manchmal waren das sehr negative Erfahrungen. Und was können wir nun machen? Ich sage vielleicht so. Das betrifft den Alltag. Und das, dabei ist wichtig, wie man Akzente verteilt. Oft hört man, wie gesagt, diesen Spruch, Bildung ist Beziehung. Und wenn wir manchmal etwas für wichtig erklären, dann entsteht die Frage, ob wir praktisch uns wirklich darum kümmern. Ich habe die Frage den Lehrern gestellt in der Pandemiezeit. Ich habe mit unglaublich vielen Lehrern sprechen können. Die haben so ein Handbuch für Homeschooling oder Online-Schooling herausgegeben und das wurde von über 100.000 Menschen heruntergeladen im Internet. Also die Reaktion war sehr stark. Also wir sagen, eine Beziehung ist ganz wichtig. Dann fragen wir die Lehrer, was macht ihr, damit diese Beziehung auch optimal bleiben zwischen Lehrern und Schülern und zwischen den Gleichaltrigen. Und das war ja unterschiedlich mit diesen Antworten. Manche sagten, naja, ich kümmere mich darum, dass die Schüler in Verbindung bleiben. Also sie sollen zum Beispiel in Kleingruppen arbeiten. Das ist schon so eine Handlung in Richtung Beziehungen in der Gruppe der Gleichaltrigen. Aber manche sagten, oh, ich habe es irgendwie vollkommen vergessen. Ich habe mit meinen Schülern nur nach dem Schema ich und der Schüler gearbeitet. Ich habe sie irgendwie verloren. Also ich möchte zeigen, dass wenn wir über solche Beziehungen denken, wenn wir über Beziehungen sprechen, da sprechen wir oft über sehr fortgeschrittene, komplizierte.
Das sind takie zwykłe rzeczy, tak? Tylko trzeba je zauważyć, te zwykłe rzeczy. Mówili na przykład takie, tak, rzeczy. Albo ktoś mówił, a zachęciłem uczniów, żeby obchodzić urodziny koleżanki i wszyscy, każdy pokazał na początku lekcji jakąś złotą myśl dla niej, tak? I ona się ucieszyła, bo każdy miał dla niej przygotowane jakieś hasło i później jej wysłaliśmy taki dokument, gdzie wspólnie były te złote myśli zebrane w jednym dokumencie, nie? Albo ktoś mówi, a pracuję z młodszymi dziećmi, poprosiłem, żeby każdy, kto ma zwierzę, pokazał swoje zwierzę, nie? Czyli takie drobne rzeczy, tak? Albo nauczyciel mówi, albo na przykład rozmawiam z chłopcem, a on mówi, no, powiedziałem coś mądrego na lekcji historii, a pani do mnie wysłała po lekcji taką krótką informację na prywatnym czacie, że to bardzo wrażenie duże na niej zrobiło i tak dalej. I on cały wieczór chodził i przeżywał, że dostał taką rzecz. Czyli to jakby to zbudowanie tej relacji polegało na wysłaniu informacji, której pisanie zajęło 4 sekundy, tak, albo 7. Czyli jakby chcę wyraźnie powiedzieć, że my myśląc o relacjach powinniśmy mieć na myśli nie jakieś spektakularne działania, ale dużo takich małych, codziennych, celnych rzeczy. I bardzo różnie z tym było. Ja Państwu mogę powiedzieć, że rozmawiałem z nauczycielami, z których niektórzy jak z rękawa przywoływali dużo takich małych rzeczy, które robili w zdalnej formie na rzecz tych relacji, a byli tacy, którym to się zgubiło, którzy jakby nie umieli znaleźć klucza do tego, żeby to zrobić. Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, no bo jest kwestia już taka, że no wracamy. I teraz do czego wracamy? Właściwie do niczego, bo sami wszystko budujemy. Mnie często dziennikarze pytali, do jakiej szkoły wracamy, a ja mówię, no do żadnej, nie, bo w sumie tam nic na nas nie czeka oprócz murów. Właściwie wracamy do czegoś, co będziemy sami tworzyć, czyli można by powiedzieć, prędzej dobre pytanie to by było, jaką my szkołę budujemy, niż do jakiej my szkoły wracamy, nie? Skoro tam nic na nas nie czeka. Ale mówiąc o tym, to muszę Państwu powiedzieć, że mniej więcej, tak? Połowa uczniów mówiła w czasie zdalnej, że im się te relacje popsuły z kolegami w porównaniu z czasem przedpandemijnym. Połowa to dużo. To znaczy, że mniej więcej statystycznie połowa dzieci no, wymaga jakiegoś takiego wsparcia, żeby te więzi, te sznurki z kolegami, koleżankami na nowo zbudować, tak? Ale aż 40% mówi, te relacje są takie same, czyli mówią właściwie, pomimo tego, że siedzieliśmy w domu, no to te relacje były takie same, a jest te 5%, o których mówiłem wcześniej, którzy mówią, teraz mam lepsze te relacje, tak? Teraz, kiedy siedzę w domu, mam lepsze, tak? No to teraz, jak Państwo zapytacie, jak się o to zatroszczyć, to ja powiem, zależy o kogo. No bo tak, jeżeli chodzi o tą grupę, która mówi, że te relacje się pogorszyły, to na pewno trzeba pomyśleć o takich działaniach, które integrują grupę. Co mam na myśli? No właśnie nie działania jakieś takie obsesowo za silne, bo zobaczcie Państwo, jak zaczniemy to robić za mocno, za twardo, w sposób taki za bardzo, bym powiedział, frontalny, za silny taki, to po pierwsze ci uczniowie się bardziej spłoszą, niż będą chcieli to z nami robić, szczególnie ci, którzy mówią, mam takie same relacje, a tu mnie integrują na siłę, tak? Po drugie, co mamy na myśli, mówiąc znowu, czy mamy na myśli jakieś super warsztaty integrujące, jakieś zajęcia integrujące i tak dalej? Może w jakimś stopniu, ale tak naprawdę ja od dawna, bo się tym interesuję gdzieś od 20 lat, wierzę bardzo w takie rzeczy, które się dzieją w codzienności. Przykład? Że sobie we wrześniu na przykład zaprosimy jakiegoś ciekawego gościa do naszej klasy wychowawczej i uczniowie będą bardzo aktywni i będą jakby cała praca związana z zaproszeniem tego gościa, przygotowaniem tej wizyty i tak dalej będzie zrzucona na uczniów. Czyli co zintegruje uczniów? Fakt, że przyjdzie ktoś z zewnątrz, a my będziemy gospodarzami. Bo żeby być takimi gospodarzami, musimy pobyć razem. Musimy pomyśleć, jak to zrobić, musimy się zorganizować, musimy połączyć siły, a potem dopiero możemy mieć satysfakcję, że kogoś świetnie przejęliśmy w naszej klasie i tak dalej. To jest bardzo integrujące działanie, na przykład zaproszenie gościa, tak? Albo bardzo integrującym działaniem jest na przykład to, że każdy ma okazję z każdym posiedzieć w ławce przez jakiś czas, tak? Kiedy się losuje uczniów, uczniowie wbrew pozorom to bardzo lubią, jak to się dobrze zrobi. To jest co prawda dość skomplikowane. Jak ktoś by chciał tak bliżej poznać te metody, to wpiszcie Państwo sobie w YouTube Pyżalski Gdynia, bo mam taki Pyżalski, moje nazwisko i Gdynia, to mam tam taki długi wykład dla nauczycieli z Gdyni, dla dyrektorów, którym opowiadam o tych metodach, ale to jest wykład na 3,5 godziny, gdzie szczegółowo pokazuję takie różne detale, takie różne szczegóły.
Über verschiedene Details gesprochen, über verschiedene mögliche Lösungen und aber auch besondere Events, zum Beispiel eine Nacht in der Schule und so stehen wir näher einander. Wir kommunizieren miteinander, also gleiche Menschen, aber unter ganz anderen Voraussetzungen kommunizieren miteinander. Und das ist auf jeden Fall machbar. Das muss nicht was Großes sein, das können kleine Sachen sein, aber die müssen gut umgesetzt werden. Zum Beispiel Kinder, Jugendliche in Gruppen aufzuteilen, das kann man besser oder schlechter machen. Zum Beispiel, man kann verlosen, aber das kann man auch unterschiedlich machen. Aber Schüler mögen das. Wenn die Art und Weise der Verlosung langweilig ist, dann klappt es nicht so gut. Also, man braucht nicht viel, aber das muss gut gemacht werden. Das ist das Erste. Zweitens, ich bin ganz sicher, es ist wirklich einfach zu sagen, naja, du sollst dich jetzt als Lehrer um alle kümmern. Ist das aber realistisch? Nein, nicht immer. Wir müssen wissen, wer am meisten unsere Aufmerksamkeit braucht. Und diejenigen, die vor allem schwierige Erfahrungen gemacht haben zu Hause, brauchen eine besondere Unterstützung. Die zeigen oft ihre Probleme nicht so, indem sie sagen, naja, bitte helfen Sie mir. Nein, sie benehmen sich auf eine sehr provokante Art und Weise. Sie stören die anderen im Unterricht. Sie schaffen verschiedene nervöse Situationen. Und andererseits sind das diese Schüler, dann gibt es diese Schüler, die viel profitiert haben. Und sie fühlen oder werden fühlen, dass sie dabei verlieren werden. Zum Beispiel, jemand geht und setzt sich in der Schulbank und wir werden die Person nicht unterstützen. Wir schaffen nicht entsprechende Voraussetzungen. Und dann kann man sagen, wird das für ihn, sie eine harte Landung sein. Zum Beispiel ein Schüler, der vorher sich schämte und hat nicht um Hilfe gebeten, weil er zum Beispiel, wenn er das macht, ausgelacht wird. In der Pandemiezeit hat er etwas im Chat geschrieben und ließ sich helfen. Aber jetzt muss er das öffentlich machen wieder. Macht er das? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir zum Beispiel dieser Person die Möglichkeit schaffen, einmal pro Woche online eine Beratung zu haben, zum Beispiel auf Teams. Ihr könnt euch gerne einschalten, wir können über eventuelle Probleme sprechen. Also man lässt die Person nicht im Stich, sondern man unterstützt die Person. Die Frage ist, welche Schüler diese Unterstützung brauchen. Ich habe in der Pandemiezeit vielen Menschen diese Frage gestellt. Habt ihr solche Schüler, die dabei profitiert hatten? Und alle waren eigentlich überrascht von dieser Frage. Aber nach einer kurzen Überlegung war eigentlich jeder Lehrer in der Lage, solche Schüler zu nehmen, das heißt zu nennen. Nicht namentlich natürlich, aber es geht darum, diese Schüler zu identifizieren. Naja, der Schüler hat sich in diesem Bereich entwickelt, das konnte er vor der Pandemie nicht. Also, wenn wir wissen, welche Schüler das sind, können wir sie entsprechend unterstützen. Aber es ist eigentlich wichtig zu wissen, wer die Unterstützung braucht. Und zusammenfassend jetzt, die Frage lautete, was können wir machen, damit diese Schüler möglichst glücklich in die Schule zurückkommen. Also, das soll nicht aufoktroyiert werden. Man soll die Kommunikation innerhalb der Gruppe und dieses Gemeinschaftsgefühl fördern. Und diese Schüler identifizieren, die aus verschiedenen Gründen eine besondere Aufmerksamkeit brauchen. Also nicht eine übliche, sondern wirklich eine ganz besondere. Als ich Ihnen zugehört habe, habe ich mir überlegt, ob Online-Learning die Schüler mit diesen Kompetenzen ausgestattet hat, die sie jetzt weiter nutzen können in dem schulischen Alltag nach der Pandemiezeit. Ist die Frage, ob sie das weiter nutzen können, diese neuen Kompetenzen. Ist es ein guter Weg? Lohnt es sich, dies zu tun? Das ist eine tolle Frage. Das ist eine Frage danach. Naja, wir konnten so eine Bildung beobachten, die technologisch sehr raffiniert ist. Mehr Technologie hätte man kaum noch da reinpacken können. Also man könnte sagen, ein gewisser Traum ist in Erfüllung gegangen. Die Frage ist aber, soll die Bildung modern sein, technologisch modern, fortschrittlich? Braucht die Bildung Technologie oder noch mehr Technologie dafür? Im Unterricht für Lehrer, die Lehrer müssen gut vertraut sein mit dieser Technologie. Sie müssen in der Lage sein, diese Technologie gut zu nutzen. Also die Träume sind in Erfüllung gegangen. Das ging ganz langsam. Das zeigen auch verschiedene Studien. Aber auf einmal hat niemand gefragt, diese Bildung heißt sogar oder wird genannt eine erzwungene Online-Bildung. Bildung, aber auch Krisenbildung, das wird auch so genannt. Also man könnte sagen, es hat uns niemand gefragt, ob wir die Technologie wollen oder auch nicht. Manche Lehrer haben sogar gesagt, naja, wir wollen die Technologie gar nicht anfassen, aber die hatten keinen Ausweg. Die machten das vielleicht ungern, aber die mussten das tun. Und was stellt sich jetzt heraus? Diese utopischen Träume, dass diese Technologie Wunder bewirken wird, das hat sich nicht bewährt. Die Schüler sollten mit dieser Technologie so effizient lernen. Diese Bildung sollte die Schüler mit der Technologie aktivieren. Sie sollen aktiviert werden. Es sollten damit neue Kompetenzen erlernt werden. Und es stellte sich heraus, dass die Schüler gar nicht so kompetent sind, wie man am Anfang glaubte. Ich erforsche das seit 12, 13 Jahren. Das ist eine Art Mix. Und das ist ein Mythos von Schülern, die mit einem Handy in der Hand geboren wurden. Das stimmt nicht ganz. Und zweitens, warum diese Technologie nicht so funktioniert, wie wir möchten, didaktisch, aber in diesem Bereich, den Sie genannt haben. Das heißt Sozialisation, Sozialisierung. Und es stellt sich heraus, dass die Qualität der Nutzung der Technologie ganz wesentlich ist. Es gibt auch Ergebnisse der PISA-Studie, die zeigen, dass der Zusammenhang der Technologie mit Noten, mit Ergebnissen, das läuft nicht so parallel. Also das heißt nicht mehr Technologie besser, sondern mehr Technologie ist besser und dann noch mehr Technologie ist schlechter. Also all die Vereinfachungen, die sagen, also mehr Technologie und damit kann man die Bildung perfektionieren. Nein, das findet keine Bestätigung, keine empirische Bestätigung. Das passiert nicht auf diese Art und Weise. Der Effekt ist zwar erträumt, aber der kommt nicht. Also wo liegt der Hund begraben? Naja, am wichtigsten in der Technologie ist nicht die Technologie selbst, sondern die Klugheit dessen, der sie nutzt. Was möchte ich damit sagen? Die Technologie kann ganz einfach sein, aber wenn sie klug verwendet wird, dann macht das gar nichts aus, dass es eine einfache Technologie ist. Man kann aber auch eine sehr raffinierte, teure Technologie nutzen, aber man kann es bildungsmäßig überhaupt nicht effizient nutzen. Ich frage Lehrer oft, warum zu viel Technologie den Prozess der Bildung gar nicht begünstigt. Die Lehrer sagen oft kluge Sachen. Sie sagen, naja, die Technologie hat zur Folge, dass Schüler faul werden, sie sind auf einmal nicht mehr so aktiv, sie warten auf etwas Vorgefertigtes oder sie sagen, die Technologie nimmt den Lehrer, die anderen Schüler weg. Also es fehlt diese soziale Dimension. Oder jeder sitzt in einer Box zusammen mit seiner Technologie und bleibt isoliert. Manche sagen, die Technologie kanalisiert eine Art der Handlung. Wir brauchen aber, dass verschiedene Sachen gleichzeitig stattfinden. Stimmt das? Ja, ja und nein. Man kann die Technologie so verwenden, dass das alles stimmt. Diese Kritik ist dann hundertprozentig begründet. Aber man kann die Technologie auch so nutzen, dass man schwer diese Kritik ausüben kann. Ich nenne ein Beispiel. Zum Beispiel, jemand unterrichtet eine Fremdsprache, Deutsch, sagen wir Deutsch. Ein Beispiel. Und er unterrichtet über Küche, über Utensilien, die in einer Küche benutzt werden. Das ist dann Online-Bildung. Und diese Person sagt den Schülern, ihr seid 25 Leute in unserer Klasse und ich habe so eine gemeinsame PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Jeder kann das bearbeiten. Jeder hat eine Folie, genauso wie die Nummer in der Liste, in der Klassenliste. Und eure Aufgabe ist ganz einfach. Geht nach Hause. Sprecht mit eurer Mutter. Und sucht in Schubladen nach einem Gegenstand, den wir in der Klasse nicht besprochen haben. Macht ein wunderschönes Foto, schön beleuchtet. Und dann platziert dieses Bild auf eurer Folie und beschreibt dieses Bild am besten mit einem Satz auf Deutsch, wozu dieser Gegenstand dient. Und seht euch gut die anderen Folien an, damit die Gegenstände sich nicht wiederholen. Wenn das passieren sollte, dann versucht das mit euren Kolleginnen und Kollegen zu vereinbaren, ob man eine solche Situation vermeiden kann. Der Lehrer prüft das dann und wenn er das bestätigt hat, genehmigt hat, dann haben wir eine tolle PowerPoint-Präsentation mit 25 Folien. Und alles, was wir jetzt gesagt haben von der Technologie, stimmt nicht ganz. Das war kreativ. Klar, man musste selber nach einem Wort suchen, also etwas Originelles, was jemand noch nicht gefunden hat. Man muss selber ein Bild machen. Das war auch bestimmt ganz spannend. Also man muss das auf eine sinnvolle Art und Weise machen. Man muss sich ansehen, was die Kollegen gemacht haben. Und selbst wenn alles okay war, dann haben wir das Gefühl, dass wir etwas Originelles geschaffen haben und wir waren kreativ. Es passiert vieles in der sozialen Hinsicht. Also ich kann Ihnen garantieren, wenn jemand dieses Wort gefunden hat, das Bild gemacht hat, wird sich dieses Wort ewig daran erinnern und jeder von uns hat separat etwas geschaffen und erst später entstand daraus etwas Gemeinsames, ein Ganzes. Wir haben nicht nur vor dem Bildschirm gesessen, sondern man brauchte den Gegenstand, man musste es sich holen, schön beleuchten, ein Bild davon machen, bearbeiten. Also Kontakt war auch da. Und wenn Sie mich jetzt fragen würden, das war eine erzwungene Online-Bildung. Aber ich könnte sagen, Ich muss mit Technologie arbeiten, wegen der Pandemie, wegen Homeschooling, aber ich komme im September und Oktober und ich kann das einsetzen. Wenn Sie mich also fragen würden, ob ich das machen könnte und nicht müsste, dann würde ich sagen, ja, ich würde es gerne machen. Denn ich bin überzeugt, dass eine derartige Nutzung der Technologie, man muss nicht ein erfahrener Informatiker sein. Ich würde es auf jeden Fall machen. Also ich bin ziemlich überzeugt, dass es gut ist, dass wir die Technologie ausprobiert haben, dass wir das geübt haben. Und die erste Frage ist, was bewährt sich in der Technologie und welche Technologie wollen wir behalten? Und zweitens, welche Technologie oder welche Anwendung der Technologie hat zur Folge, dass Schüler aktiv bleiben und dass sie etwas unternehmen müssen und nicht nur warten? Die dritte Frage, welche Technologien schaffen die Möglichkeit, gemeinsam zu arbeiten? Welche Technologien dienen als Basis dafür, etwas gemeinsam zu unternehmen? Wenn wir die Fragen uns beantwortet haben, dann können wir ganz leicht die Frage beantworten, welche Technologien wir wollen. Welches Risiko besteht dabei? Dass wir gar keine Technologien wollen. Wir sind so müde, dass wir sagen, ich warte, ich möchte die Technologie einfach verschrotten. Also ich habe schon die Nase voll von den ganzen Technologien. Aber wir müssen einfach klug bleiben. Also, ich würde das so abschließen. Das ist eigentlich keine Frage nach der Menge der Technologie, sondern welche Technologie. Das ist eine wichtigere Frage, auf welche Art und Weise. Und das braucht viel Klugheit von uns. Sie haben vorher erwähnt, dass wir nicht generalisieren sollen und dass die Schüler in dieser Online-Kommunikation unterschiedlich funktionieren und auch beim Online-Unterricht. Sie sagten, es gab Gruppen von Schülern, die davon profitiert haben. Ich überlege, ob Sie sich darauf beziehen könnten, wie Personen, die Opfer der Gewalt von Seiten der Gleichaltrigen waren, davon profitierten. Ich habe viele Informationen von Lehrern erhalten zu solchen Situationen. Also die erste Frage ist, wie hat die Situation Sie beeinflusst, Ihre Position innerhalb der Klasse, Ihre Situation und wie kann man das nach der Rückkehr zur Schule handhaben? Das ist eine Frage danach, also was passiert ist, wenn das Problem schon eingetreten ist. Viele Untersuchungen zeigen den Rückgang von solchen Situationen, denn diese feindliche Handlung der Gleichaltrigen, das konnte man schwer innerhalb oder während des Unterrichts machen. Also die Gelegenheit fehlt, der Anlass dazu fehlt, in der Pause, beim Sportunterricht, draußen, also außerhalb der Schule. Also, es fehlt die Gelegenheit. Und manche dieser Kinder haben sich davon erholt. Ich habe vor kurzem mit einem erfahrenen Psychologen gesprochen, vorher einem Leiter einer psychologischen Beratungsstelle, ein sehr erfahrener Mensch. Ich habe von ihm viel lernen können. Und er sagte mir, naja, diese Zeit brachte ganz neue Positionierung der Schüler. Jemand konnte sich zum Beispiel von einer ganz anderen Seite präsentieren. Und es kamen auf einmal nicht nur andere Schüler zurück, sondern auch verschiedene Konfigurationen von Schülern. Also jemand, der keine Bedeutung hatte in einer Klasse, hat angefangen zu sprechen, hat sich gezeigt. Und auf einmal haben alle zugesehen und er hat einfach vor sich gesprochen. Ein großes Thema, ich möchte das nicht so pauschal betrachten. Die wichtigsten Regeln sind, dass man auf kleine Sachen reagieren soll. Also wenn man Gewalt mit einer Brand vergleicht, man soll sofort reagieren, nicht warten, bis die Flamme sehr hoch ist, sondern man soll gleich reagieren und auch kleine Herde bekämpfen. Zum Beispiel blöde Sprüche. Reagieren heißt nicht hysterisch reagieren. Manche reagieren auf Kleinigkeiten und zwar übertrieben und sagen dabei, naja, aber ich reagiere. Das ist oft kontraproduktiv. Jemand, der das macht, muss diese öffentliche Kritik dann irgendwie kompensieren und er setzt diese Gewalt dann fort. Aber eine ruhige Reaktion im Alltag ist auf jeden Fall begründet und sinnvoll. Keine Reaktion ist nicht gut, denn die Person, die das tut, glaubt, sie kann das weiter tun. Oder sie meint, der Lehrer ist einfach ratlos, der weiß nicht, wo er anfangen soll. Also reagieren, aber heißt entschlossen reagieren, aber nicht übertrieben. Zweitens, das sind all diese Maßnahmen, von denen wir vorher gesprochen haben, das Risiko der Gewalt von Seiten der Gleichaltrigen ist geringer. Ich muss nicht jeden als besten Freund und Kollegen betrachten, aber zum Beispiel, ich sitze mit verschiedenen Menschen in einer Bank, ich arbeite im Team und mit jeder Person entsteht dann ein so kleiner Beziehungsfaden. Und diese Fäden beugen Gewalt vor. Also, wie gesagt, es verbindet uns diese dünne Faden. Und dann habe ich nicht so große Lust, dieser Person etwas anzutun. Und wenn ich aber diese Person noch nie gesehen habe, nie gemeinsam agiert habe, dann ist das nicht mehr so einfach. Und solche Lösungen bewähren sich als prophylaktische Maßnahmen. Also in einer Situation, wo diese Probleme sich noch nicht so intensiviert haben, da sind Maßnahmen, die man in einer Klasse ergreift, aber nicht erst dann, wenn es passiert, sondern man arbeitet vom Anfang an mit der Gruppe daran, dass solche Fäden entstehen. Wenig Gewalt besteht in einer Gruppe, wo viele solche Fäden bestehen. Also wenn ich zum Beispiel eine Brille aufsetze, mit der ich die Beziehungen innerhalb der Klasse sehen kann, dann ist eine Klasse gut, wenn ich viele solche Fäden sehe und kein Kind ohne einen Faden bleibt. Denn wenn ich sehe, oh, da sitzt ein Mädchen und mit ihr verbindet die anderen Schüler keinen Faden. Und dann ist es oft ziemlich wahrscheinlich, dass jemand sie beleidigt. Warum? Weil eben diese Fäden fehlen, die diesen Prozess bremsen. Also um es zu vereinfachen, wenn wir keine Gewalt in der Klasse haben wollen, dann muss man vom Anfang an eine Situation vorbeugen, wo jemand ausgeschlossen wird. jemand wird nicht eingeladen, mit jemandem wird nichts gemeinsam gemacht, ein Kind wird ausgeschlossen, dann, naja, lacht man diese Person aus oder es kommt sogar zu der körperlichen Gewalt. Oft übersehen wir aber diesen Augenblick und wir reagieren erst dann, wenn diese Gewalt da ist. Da muss man eingreifen. Also, wir handeln nicht proaktiv, sondern reaktiv, nicht vorbeugend. Also jemand tut einer anderen Person etwas an und erst dann greifen wir ein. Aber wir sollen eigentlich die Situation schaffen, in der die Beziehung geschaffen wird. Also reaktives Handeln, haben Sie gesagt, ist proaktives Handeln ist wichtig. Kann diese Beziehung Lehrer-Schüler auch ein Vorbild sein für die Beziehung zwischen den Schülern? Besteht eine Wechselwirkung vielleicht? Das ist eine etwas breitere Frage. Ich weiß, dass wir wenig Zeit haben, aber ich möchte fragen, welche praktischen Maßnahmen wir ergreifen können, um diesen intergenerativen Dialog zu fördern. Sehr vorsichtig. Das ist eine sehr heikle Sphäre. Also man modelliert, sagt man. Und wenn ich zum Beispiel solche Augen mache und ich reagiere mit einem bestimmten Gesichtsausdruck auf das, was ein Kind macht, und die finden das sofort heraus, naja, okay, der Lehrer mag dieses Mädchen oder diesen Jungen nicht. Kinder identifizieren das sofort. Man muss also ganz vorsichtig handeln und darauf aufpassen, wie wir mit dem jeweiligen Kind öffentlich kommunizieren. Aber in allen Situationen, wo wir dieses Kind entsprechend belohnen, wenn ich zum Beispiel in einer Klasse dieses Kind lobe für eine Kleinigkeit und daneben sitzen solche Schüler, die in derselben Situation gar nicht gelobt werden, dann kommt es zu einem Gegeneffekt. Naja, weil die feststellen, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Ich tue das ab und sie loben mich nicht. Also ein Kind zu bevorzugen, ständig zu loben, das kann kontraproduktiv sein. Was sich besser bewährt, ist, wenn wir uns in einen Tropfen verwandeln, auf dem heißen Stein. Also wir machen viele kleine Sachen. Anstatt in unserer Ungeduld, wir versuchen, auf einmal etwas spektakulär zu erledigen. Am meisten ist es so, als ob wir möchten, dass diese Person zwangsläufig gerne gesehen wird. Und die Schüler müssen auf uns hören und sagen, ja, wir mögen diese Person, wir haben diese Person gern. Also wir brauchen so ein bisschen Demut, wenn wir als Lehrer und Erzieher einschreiten und eingreifen in die Beziehung zwischen den Schülern, das ist wirklich wie dünnes Eis. Wir können sehr schnell ertrinken. Also wir müssen sehr vorsichtig sein und aufpassen, mit viel Gefühl zu handeln. Und wir müssen auch beobachten, was unsere Handlung bringt. Also wir dürfen nicht vereinfachen. Also wir dürfen nicht welche Beziehungen aufoktroyieren oder animieren. Manche glauben, naja, wir brauchen eine Unterrichtsstunde. Ich lobe ständig diesen Schüler und alle sagen auf einmal, ach, das ist so ein toller Junge. Aber das kann umgekehrt manchmal sein. Wir haben von Lehrern gesprochen und ich glaube, viele Lehrer nehmen an diesem Zusammentreffen teil, aber die Rollen in diesen Beziehungen der Gleichaltrigen werden oft von Eltern beeinflusst. Sie haben nicht immer einen positiven Einfluss auf diese Beziehung. Und das ist die Frage, die ich heute von Lehrern erhalten habe. Was können wir in einer Situation machen, wenn ein Elternteil in diese Beziehungen eingreift und durcheinander und sie durcheinander bringt? Manchmal entstehen daraus Konflikte. Ja. Lohnt es sich, dann mit dem Kind zu arbeiten oder mit dem Elternteil? Ich würde nicht wählen, hier und da. Aber man braucht auch etwas Selbstbewusstsein. Man muss die Sachen beim Namen nennen können. Also, man muss sich hinsetzen mit einem oder anderen Elternteil und man muss direkt das kommunizieren. Ich kenne solche Situationen aus meinem beruflichen Werdegang von 20 Jahren. Und zwar, man kann sagen, hört mal, wir sind erwachsene Menschen und wir müssen versuchen, diese Sache wieder gut zu machen und nicht kaputt zu machen. Manchmal haben wir den Eindruck, als ob die Kinder besser alleine zurechtkommen als mit uns. Das ist auch so ein Problem, wenn man mit Eltern spricht, aber auch mit den betroffenen Schülern, dass wir bei diesen Gesprächen oft allzu sehr über die Vergangenheit sprechen. Also wir sind quasi wie Ermittlungspolizisten und jeder aber hat dann verschiedene Meinungen dazu. Es gibt fünf verschiedene Narrative zu derselben Geschichte. Jeder erzählt seine Version. Und wir versuchen, die Wahrheit zu ermitteln, wie im Gericht. Und viel wichtiger, es geht um ein gewisses Gleichgewicht, ist darüber zu sprechen, was wir von heute an machen können, um es gut zu machen. Aber manchmal ist es so, dass wir nur 2 Minuten dafür verlieren und vorher 3 Stunden darüber sprechen, was passiert ist. Und es entsteht nichts für die Zukunft. Und man muss mit den Eltern auch so sprechen können. Naja, wir sollen jetzt nicht erklären, wer schuld ist und wer das alles veranlasst hat, sondern wir sollen darüber uns Gedanken machen, dass die Situation sich nicht wiederholt oder nicht weiterzieht. Und wenn der Lehrer in der Lage ist, das so zu kommunizieren, dann kenne ich viele praktische Situationen, wo das wirklich ein Erfolg war. Aber das braucht viel Reife und Klugheit. Herr Professor, unsere Zeit ist gleich leider um. Und ich habe abschließend eine Frage, die mir sehr nahe steht. Wir sprechen die ganze Zeit davon, wie man eine Schule schaffen kann, in der die Schüler sich wohlfühlen. Aber ich möchte auch fragen, wie Lehrer für sich selbst in diesen Sommerferien machen können, um mit einer guten Energie in die Schule zurückkommen zu können und um eine freundliche Schule schaffen zu können, für sich selbst und für die Schüler. Das schließt sich nicht aus. Also jeder geistig gesunde Schüler braucht einen geistig gesunden Lehrer. Es gibt verschiedene Arten, die Schule zu managen. Das ist eine Sache. Eine zweite Sache, das ist etwas, was individuell ist. Wir können natürlich warten, dass der Minister, Bildungsminister sich um uns kümmert. Aber Studien zeigen etwas anderes. Wir hatten mit verschiedenen Belastungen zu tun, aber 58% der Lehrer treiben jetzt viel seltener Sport als vor der Pandemie. Viele saßen sehr spät in der Nacht. Also viele haben sich selber von Sachen beraubt, die helfen und haben sich zusätzliche Lasten geholt. Ich glaube, man braucht einen Augenblick, um sich darüber Gedanken zu machen, was mir gut tut. Egal, was das ist. für einen ist es Tai Chi, für einen anderen auf Hamak zu liegen und Bücher zu lesen, je nachdem. Aber es ist wirklich wichtig zu erkennen, was uns diese Power bringt. Das ist ein wichtiger Ausgangspunkt und dazu möchte ich Sie überreden. Vielen Dank für alle Fragen. Vielen Dank an Sie für die Moderation. Vielen Dank, Herr Jura, für die Übersetzung. Und Herrn Tomasz, es kann jetzt schnell, danke ich recht herzlich für die Einladung zu diesem Zusammentreffen. Schönen Dank, Herr Professor. Ich bedanke mich ebenfalls, Herr Professor, für die Übernahme der Moderation und für die abschließenden Worte. Sie haben doch radikal gesagt, naja, es kommt die Stunde, wo wir das Zusammentreffen radikal beenden. Ich danke Ihnen, Herr Professor, für dieses Zusammentreffen. Je länger ich Ihnen zugehört habe, desto stärker hatte ich den Eindruck, wir sollen das Zusammentreffen nicht schließen, sondern wir sollen sie fortsetzen. Ich bin gespannt auf das neue Schuljahr. Gott bewahre, es beginnt schon wieder ein weiterer Lockdown. Und das ist eine Herausforderung, die uns immer noch bevorsteht in den nächsten einigen Jahren. Also manche Fragen kann man wiederholt sich stellen. Also was machen wir mit den Technologien? Aber wenn keine Wiederholung passiert, dann was tun wir mit dieser Technologie? Wie viel Technologie wollen wir einsetzen? Die Frage bleibt aktuell. Die Antwort ist dann vielleicht etwas anders. Die Technologie würde dann anders eingesetzt werden. Aber wir sollen das auf jeden Fall klug handhaben. Ich frage viele Lehrer, was würden sie besser heute machen? Und viele Lehrer kennen die Antwort auf diese Frage. Es ist gut, dass wir dieses Zusammentreffen heute, dass wir daran teilnehmen können. Ich bin überzeugt, dass das was Gutes bringen kann. Manche Menschen sagen, naja, ich bin mal erkrankt, das war eine schwierige Krankheit, aber es ist gut, dass ich das erlebt habe. Das ist ähnlich wie diese Erfahrung, von der wir sprechen. Wenn wir das gut beherrscht haben, dann kann was Gutes daraus entstehen. Ich glaube, das ist vielleicht keine Pointe, das ist eine Art Wunsch. Aber das möge eine Pointe werden. Es schlägt fast 19 Uhr. Herr Professor, vielen Dank. Martina, recht herzlichen Dank für die Moderation. Arek, vielen Dank für die Verdolmetschung. Ich weiß, das war nicht einfach, aber ich rede einfach so. So, Herr Professor, Ihnen danke ich für Ihre Anwesenheit. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Wir haben Ende Juni, späte Stunde. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie Zeit gefunden haben, um an unserem Zusammentreffen teilzunehmen. Wie gesagt, das wird online zur Verfügung stehen. Ich hoffe, bereits morgen können Sie das im Internet finden. Schönen Dank und Herr Professor Pyszalski. Ich hoffe, dass wir über diese Fragen in dem neuen Schuljahr diskutieren oder wieder diskutieren können. Vielen Dank nochmals für die Einladung, für die Moderation, für die Übersetzung. Schönen Dank. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.